Hallo liebe Studis, schönen guten Morgen. Es ist Mittwochmorgen und ich mache eine Podcast-Folge für Sie, für die lineare Algebra, die so ein kleiner Rundumschlag ist. Die Themen sind Singen, Mächtigkeit von Mengen, die Klausur und warum ich bei einigen Punkten so pingelig bin. Auf all diese Sachen möchte ich kurz eingehen. Auf das Thema Singen komme ich, weil jemand gefragt hat, ob es Extrapunkte gibt, wenn man in der Modulprüfung singt. Das ist ein sehr schöner Gedanke und es gibt auf jeden Fall extra Sympathiepunkte, das ist völlig klar. Und ich würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn Sie Lust haben, bei einer mündlichen Prüfung am Ende mit mir zusammen was zu singen oder so. Ja, total gerne. Wir können auch in der Vorlesung zusammen singen. Das ist alles extrem gern gesehen. Wenn wir eine Klausur schreiben und Sie da plötzlich lossingen, dann vermute ich, dass das die anderen eher stört. Und mit der Not hat das ansonsten auch nichts zu tun. Aber es gibt immer Sympathiepunkte. Wenn man singt oder sonst irgendwas Kreatives macht, da freue ich mich eigentlich immer drüber. Dann wurde ich gefragt zum Thema Mächtigkeit von Mengen, speziell was man sich unter Gleichmächtigkeit vorstellen kann. Und da können wir ja mal mit einem ganz simplen Beispiel loslegen. Wir haben zwei endliche Mengen. Die eine besteht aus den Elementen 0 und 1 und die andere besteht aus den Elementen 1, 2, 3, 4. Da kann man Elemente zählen. Die eine hat halt zwei Elemente, die andere vier. Und dann kann man die Mächtigkeit also wirklich als Zahl hinschreiben. Einmal Mächtigkeit 2, einmal Mächtigkeit 4 und man kann die vergleichen und dann sieht man, die eine Menge hat mehr Elemente als die andere und ist in diesem Sinne größer. Man kann Mächtigkeit verstehen als ein Maß für die Größe einer Menge und das geht so lange gut mit der Anschauung, wie wir über endliche Mengen reden. In dem Moment, wo mindestens eine der beteiligten Mengen unendlich ist, da ist das mit der Größe halt irgendwie schwierig. Da macht unsere Anschauung nicht mehr mit. Deswegen sagen wir dann nicht mehr Größe der Menge, sondern Mächtigkeit. Und sagen dann auch nicht, dass zwei Mengen gleich groß sind. Einfach weil man dann die Assoziation hat, gleich viele Elemente. Und das trifft es eben nicht so ganz. Sondern sie haben die gleiche Mächtigkeit. Und um zu verdeutlichen, woher das kommt, nehme ich jetzt nochmal die beiden Mengen, die ich vorhin hatte. Einmal 0, 1 in einer Menge und einmal die Zahlen 1, 2, 3, 4. Und die Frage ist, ob es mir gelingt, eine bijektive Abbildung zu finden von der einen Menge in die andere. Und dann sehen wir, egal was ich da versuche, das geht auf jeden Fall schief. Wenn ich in der kleineren Menge anfange mit einer Abbildung, dann habe ich nur zwei Elemente, die ich abbilden kann. Und das heißt, dass ich niemals eine surjektive Abbildung auf diese größere Menge definieren kann. Denn da brauche ich ja insgesamt vier Bilder und ich kann ausgehend von zwei Elementen in der Startmenge, kann ich nicht vier Bilder bekommen. Das geht einfach nicht aufgrund der Definition einer Abbildung. Wenn ich andersrum anfange mit der größeren Menge, dann habe ich insgesamt vier Leute, die ich abbilde und zwei mögliche Bilder. Das funktioniert also, aber die Abbildung kann dann nicht mehr injektiv werden, denn wenn ich nur zwei mögliche Bilder habe, aber insgesamt vier Leute, die gerne ein Urbild sein wollen, dann müssen da mehrere Elemente auf das Gleiche abgebildet werden. Das heißt, je nachdem, aus welcher Richtung ich gucke, sehe ich einmal, dass eine solche Abbildung nicht surjektiv sein kann und einmal sehe ich, dass sie nicht injektiv sein kann. Das heißt, ich kriege da auf keinen Fall was Bijektives hin. Und so kann man die Definition von Gleichmächtigkeit ganz konkret anwenden auf endliche Mengen, indem man guckt, finde ich eine bijektive Abbildung oder nicht. Und wenn die Mengen endlich sind und eine unterschiedliche Elementeanzahl haben, dann kann man so zu Fuß, wie ich das gerade gemacht habe, sehen, dass man da keine bijektive Abbildung findet und dass die also nicht gleichmächtig sind in dem streng definierten Sinne, genauso wie man zählen kann und sehen kann, dass die Mengen unterschiedlich viele Elemente haben. So, wenn ich jetzt mir konkret was vorstellen möchte, dann kann ich, okay, ich kann ja Gleichmächtigkeit auch nochmal für endliche Mengen beleuchten mit einem Beispiel. Sagen wir nehmen die Mengen 1, 2, 3, 4, 5 und minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Die kann ich mir so hinschreiben, kann die Elemente zählen und sehe dann, die haben beide jeweils 5 Elemente, unterschiedliche. Und wie kann ich jetzt die Definition von Gleichmächtigkeit anwenden? Na, dann muss ich eine bijektive Abbildung basteln von der einen Menge in die andere, muss also gucken, ob das geht. Und in diesem Fall ist das ganz einfach, da kann ich nämlich die Zahlen 1 bis 5 nehmen und jeweils auf ihr Negatives abbilden, dann kriege ich genau die 5 Zahlen aus der anderen Menge und ich kann nachrechnen, dass das eine bijektive Abbildung ist. Ich mache also so eine 1 zu 1 Zuordnung der Elemente. Das ist ja genau das, was eine bijektive Abbildung tut. Und das funktioniert hier also. Dann kann es auch passieren, dass die Mengen zwar gleich viele Elemente haben, endlich viele, aber dass man nicht so einfach eine Abbildungsvorschrift hinschreiben kann. Und dann dürfen sie auch sowas machen wie erklären, was die Abbildung macht. Also zum Beispiel, die positiven Zahlen werden so abgebildet, die negativen Zahlen werden so abgebildet, Null wird so abgebildet, quasi so abschnittsweise, so wie wir das in der Vorlesung auch schon mal hatten. Das dürfen sie natürlich auch machen, auch in den Übungsaufgaben. Oder sie beschreiben, was die Abbildung macht, ganz explizit. Zum Beispiel könnte ich ja die Menge 1, 2, 3, 4, 5 haben, aber die zweite Menge besteht dann zum Beispiel aus den ersten 5 Primzahlen. 2, 3, 5, 7 und 11. Und da kann ich jetzt nicht so gut eine Abbildungsvorschrift hinschreiben. Aber ich könnte ja einfach erklären, dass meine Abbildung jede Zahl auf die dazugehörige so und so vielte Primzahl abbildet. Und dann mache ich halt 1 geht auf 2, 2 geht auf 3, 3 geht auf 5, 4 geht auf 7 und 5 geht auf 11. Und das ist dann eine Abbildung, die ich so hinschreiben kann und von der ich auch wieder zeigen kann, dass die bijektiv ist. Und dann habe ich auch wieder gezeigt, dass die beiden Mengen gleichmächtig sind. Für endliche Mengen ist es tatsächlich gar nicht so ein großes Problem. Erst dann, wenn die Mengen unendlich sind, dann brauchen wir diese Begriffe, die eben nicht so intuitiv sind, nicht sowas wie Größe oder Elementeanzahl, sondern da müssen wir uns was Neues überlegen. Und das Konzept der Abbildung ist da eins, was einfach sofort hilft und sofort funktioniert. Dass es unendliche Mengen gibt mit Mächtigkeit unendlich, aber mit einer unterschiedlichen Art von unendlich, das kann man sich eben mit Abbildung richtig gut klar machen. Und das kann man auch... Sie sehen das ja in den Übungsaufgaben, dass es da auch in der Geschichte der Mathematik so berühmte Verfahren gibt, wie man da irgendwas erklärt oder irgendwas abzählt. Und man kann zumindest immer versuchen, das als Abbildung hinzuschreiben und dann auf diese Art und Weise zu sehen, dass es eben gelingt, manchmal überraschenderweise von einer unendlichen Menge in eine andere, die erstmal größer aussieht, eine bijektive Abbildung zu finden. Und genauso kann man dann manchmal sehen mit solchen Verfahren, dass das nicht geht, dass man da also zwei Mengen hat, die wirklich auf unterschiedliche Arten unendlich sind. Ich weiß noch, dass es für mich am Anfang irgendwie verblüffend war, dass es geht, dass man eine unendliche Menge hat, die eine echte Teilmenge einer unendlichen Menge ist und dass es dann trotzdem eine bijektive Abbildung von der einen in die andere gibt. Das war für mich am Anfang auch irgendwie seltsam und unintuitiv, nach dem Motto, hä, aber das eine, das sind doch doppelt so viele Zahlen. Wie kann das sein? Naja, man kann halt eine bijektive Abbildung hinschreiben und dann sind die gleichmächtig. Es sind in einem gewissen Sinne gleich viele, obwohl man das Gefühl hat, dass die eine Menge doppelt so groß ist wie die andere. Wenn Sie das also seltsam finden, sind Sie nicht alleine. Mich hat das am Anfang auch verblüfft und mit der Zeit habe ich mich dann dran gewöhnt. Unendliche Mengen sind halt interessant. Da passieren seltsame Dinge. Keine Ahnung, ob Ihnen das jetzt geholfen hat, sich mehr unter Mächtigkeit und Gleichmächtigkeit konkret vorzustellen. Mir hat immer geholfen, mir viele Beispiele anzugucken und möglichst so rumzuprobieren mit verschiedenen Abbildungen und wie man das aufschreiben kann und was da alles so passieren kann. Auf die Art und Weise bin ich mit dem Konzept dann vertrauter geworden. So, dann möchte ich noch was zur Klausur sagen, denn ich habe dann gestern in Ihren Augen doch so ein bisschen Panik gesehen und es tut mir leid, wenn ich darüber lache. Ich lache überhaupt nicht über Sie. Ich lache in Wirklichkeit über mich selbst und darüber, dass es jedes Mal, wenn ich eine Ersti-Vorlesung habe, wieder überraschend ist. Na, was heißt überraschend? Aber ich muss mich jedes Mal selbst daran erinnern, dass da ganz viel passiert, was für Sie neu ist. Und zwar nicht nur inhaltlich. Da geht es nicht nur um die neue Mathematik, die Sie lernen, sondern Sie kommen an die Uni, die Abläufe sind anders, alles geht viel schneller, es ist anders organisiert, so mit den Vorlesungen und so. Und dann ist ja diese Klausur, die Sie bald schreiben, auch wahrscheinlich die erste Klausur an der Uni. Genauso wie Sie irgendwann dann die erste mündliche Prüfung haben und Sie halten den ersten Vortrag an der Uni und so. Das ist immer das erste Mal und das ist aufregend. Und ich muss mich einfach nur selbst immer wieder daran erinnern, dass das jetzt der Anfang ist und dass Sie diese Dinge zum ersten Mal an der Uni erleben. Und dann ist ja klar, dass Sie verunsichert sind und dass Sie Fragen haben und vielleicht auch ein bisschen Angst. Wenn ich da also dann lache, dann lache ich tatsächlich über mich selbst und erinnere mich so dran, hey, klar, das ist das erste Mal. Also nochmal alles erklären, ganz in Ruhe und versuch noch mehr mitzudenken, was die Leute vielleicht noch für Fragen haben. Das ist tatsächlich eher ein Lachen über mich selbst und so ein bisschen Überraschung, dass ich auch nach so vielen Jahren immer wieder unterschätze, wie schwierig diese Übergangsphase ist von der Schule zur Uni Und dass es da diese ersten Male gibt, wo man jedes Mal genau erklären muss, okay, so läuft es jetzt und das passiert und so müsste man sich ungefähr vorbereiten und so. Okay, wie wird es also laufen? Wir haben da einmal diesen Tag mit der Klausur. Da wird es eine Stud-IP-Veranstaltung geben, die irgendwie Klausur oder so heißt. Und da melden Sie sich an, verbindlich, damit wir wissen, dass Sie kommen. Und dann werden Sie auf Räume verteilt und es gibt einen Sitzplan. Dann wissen Sie genau, wo Sie hin müssen und wo Sie sitzen, um Ihre Klausur zu schreiben. Das ist das. Inhaltlich bereiten Sie sich irgendwie vor. Da gibt es Podcast-Folgen von mir, auch aus alten Vorlesungen. Und es gibt den Workshop und das Tutorium und Sie können überall Fragen stellen, sodass Sie dann inhaltlich fit sind für die Klausur. Den Stoffumfang wissen Sie dann auch und alles, was da dran kam, war natürlich in der Vorlesung und in den Übungen Thema und so, sodass das also Stoff ist, den Sie auf jeden Fall schon geübt haben. Und damit Sie sich ein bisschen besser vorstellen können, wie so eine Klausur aussieht, gibt es eine Übungsklausur. Aber das ist eben keine, die wir gemeinsam irgendwo schreiben, sondern es ist einfach ein Blatt, das ich ins Stud-IP stelle. Und die Idee ist, dass Sie dann selbst die Aufgaben, die da auf dem Blatt stehen, in 90 Minuten lösen für sich selbst, um einfach mal zu gucken, was sind das für Aufgaben, verstehe ich das alles gut, muss ich noch was nachschlagen, wie schnell geht das, komme ich mit den Rechnungen klar, komme ich mit den Argumenten klar, was mache ich, wenn da eine offene Fragestellung ist, welches Thema liegt mir, welches Thema liegt mir vielleicht noch nicht so. Darum geht es einfach nur. Die Übungsklausur ist dazu da, dass Sie einmal diese Erfahrung machen. Wie ist das, wenn ich da Aufgaben habe und habe jetzt nur 90 Minuten Zeit und soll da zack, zack, zack ganz viel hinschreiben? So ein bisschen als Selbstversuch, um zu gucken, klappt das oder klappt das noch nicht so gut? Und dann werden manche von Ihnen merken, dass Sie das einfach problemlos runterschreiben können. Manche werden merken, oh, ich kann das zwar eigentlich alles, aber die Zeit ist ein bisschen knapp. Und manche werden merken, dass da Themen dabei sind, mit denen sie noch nicht so gut klarkommen, wo sie die Aufgabe nicht lösen können oder viel zu lange brauchen oder sich nicht sicher sind, ob die Lösung so okay ist. Und dann reden wir da später drüber. So ist die Übungsklausur gedacht. Sie arbeiten da selber mit. Es ist toll, wenn Sie sich dann später in kleinen Gruppen zusammenfinden und Ihre Lösung besprechen oder vielleicht auch gegenseitig korrigieren, was Sie aufgeschrieben haben, um zu gucken, ob das verständlich ist oder ob Sie sich irgendwo verrechnet haben oder so. Da gibt es also viele Möglichkeiten, was Sie unter sich machen können, um mit der Übungsklausur zu arbeiten. Und dann bin ich ja auch noch da. Im Workshop können Sie mich dann alles fragen zur Übungsklausur, was Sie wollen. Sie können mit uns besprechen im Workshop oder auch im Mathe-Treffpunkt oder so, ob eine Lösung, die Sie aufgeschrieben haben, verständlich genug ist, nach dem Motto, wenn das jetzt eine Klausurabgabe wäre, wäre das dann okay? Wie würde das bei der Korrektur laufen? Wofür würde es Punktabzug geben? Denn in der Klausur haben Sie ja weniger Zeit als bei Übungsaufgaben. Deswegen sind da meine Maßstäbe auch nicht ganz so wie bei Übungsaufgaben. Und da ziehen wir für manche Sachen dann nichts ab, die wir bei der Übungsaufgabe durchaus kritisch sehen würden. Einfach weil da weniger Zeit ist. Und dann finden wir okay, wenn Sie auch ein bisschen weniger hinschreiben und ein bisschen knapper formulieren. So ist das gedacht. Leider ist die Klausur abends, einfach weil wir sonst überhaupt keine Räume kriegen. Und die Idee ist, dass wir dann auch an dem Abend schon anfangen zu korrigieren. Und am nächsten Morgen machen wir weiter, sodass Sie dann am Freitag eigentlich Ihr Ergebnis haben müssten. Das geht dann also ziemlich schnell. Da geben wir uns große Mühe. Und es wird auch eine Klausureinsicht geben. Dann können Sie gucken und wir können auch über Sachen reden, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und dann gucken wir mal. Gucken wir doch erstmal, wie das läuft, gucken Sie sich die Übungsklausur an und dann sehen wir weiter. So, ach genau, letzter Punkt, warum ich so pingelig bin. Das ist auch was, da muss ich auch immer wieder über mich selber lachen, weil ich nämlich jedes Mal unterschätze, dass es einfach immer diese typischen Fragen gibt und Beschwerden. Warum müssen wir das so ausführlich aufschreiben? Warum reicht es nicht, wenn ich nur die Rechnung hinschreibe? Warum kann ich nicht diese ganzen Abkürzungen benutzen? Warum kann ich nicht die Notation aus der anderen Vorlesung benutzen oder aus diesem Buch oder sonst was? Das ist wirklich jedes Mal dasselbe und jedes Mal bin ich da natürlich halbwegs drauf vorbereitet, weil ich das schon kenne. Aber jedes Mal denke ich auch, ja stimmt, ich habe das alles schon gehört, ich habe diese ganzen Argumente jetzt auch schon 10.000 Mal gesagt gefühlt und vielleicht wirklich dann auch manchmal ein bisschen genervt, weil ich denke, oh nein, nicht schon wieder diese Frage. Aber natürlich sind das für Sie die ersten Erfahrungen und Sie stellen mir diese Fragen zum ersten Mal und deswegen gebe ich mir auch ganz viel Mühe, immer wieder geduldig zu sein, zuzuhören. Diese Fragen sind auch wichtig. Natürlich möchte ich die Ihnen immer alle beantworten und ich möchte auch begründen, warum wir so pingelig sind, warum vor allem ich so pingelig bin bei vielen Sachen. treten wir mal ein Stück zurück und überlegen, was das Mathestudium am Ende soll. Also, wenn Sie rausgehen, und zwar egal mit was für einem Studiengang, wenn Sie rausgehen aus dem Mathestudium und einen Abschluss haben, dann sagt dieser Abschluss, dass Sie gelernt haben, mathematisch zu denken und zu argumentieren, dass Sie ein gewisses Grundwissen haben an höherer Mathematik in verschiedenen Bereichen und dass Sie Mathematik kommunizieren können, und zwar schriftlich und mündlich. Das alles steckt in diesem Abschluss drin, egal ob das ein Staatsexamensabschluss ist oder ein Mathe-Bachelor oder Mathe-Master oder so. Der Unterschied ist beim Staatsexamen, dass es da eben noch ein zweites Fach gibt und dass Sie da auch noch didaktische Kenntnisse haben, pädagogische Kenntnisse und so weiter. Aber wenn ich jetzt nur über Mathe rede, dann ist es für alle Studiengänge gleich. Fachwissen, mathematisches Denken, Argumentieren, strukturiertes Denken, Problemlösekompetenzen und die Kompetenz, das zu kommunizieren. Und bei der Kommunikation sind wir jetzt am Thema, denn über Mathematik kommunizieren zu können, heißt, dass man schriftlich erklären kann, was man sich gedacht hat und dass man das mündlich erklären kann. Beides sollen Sie trainieren. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wenn man so eine Anfängervorlesung liest. Die eine Möglichkeit ist, naja, bei den Übungsaufgaben, das korrigieren wir halt so ein bisschen, die Leute kriegen das dann später schon hin. In der Klausur sehen sie dann ja, ob sie es können oder nicht. Und beim Reden, naja, die Leute können ja Fragen stellen und die hören uns ja auch die ganze Zeit reden und später im Vortrag, da sehen die ja dann, ob die das können. So kann man das machen. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht besonders nett. Denn was dann passiert, ist, dass in den Übungsaufgaben eben nicht so streng korrigiert wird, aber in der Klausur am Ende, und da geht es um eine Note, da wird dann plötzlich streng korrigiert, denn man muss ja auch die Noten irgendwie differenzieren und dann kriegen sie den Punktabzug. Das finde ich ehrlich gesagt nicht fair. Und genauso finde ich auch nicht fair, Sie dann später in so einen Vortrag reinlaufen zu lassen. Und niemand hat Sie vorher kritisiert, wenn Sie unzusammenhängend gesprochen haben oder wenn Sie Sachen gesagt haben, die nicht richtig formuliert sind. Und dann halten Sie auf einmal einen schlechten Vortrag. Und dann kriegen Sie die Rückmeldung, hey, Sie können ja gar nicht vernünftig Mathematik erklären. Und dann wird es noch schlimmer. Zum Vortrag gehört eine schriftliche Ausarbeitung. Und wenn Sie 10 oder 12 Seiten Mathematik zusammenhängend hinschreiben sollen und das vorher überhaupt nicht gelernt haben, weil niemand Sie kritisiert hat ordentlich, wenn Sie unzusammenhängend geschrieben haben oder wenn da Sachen nicht richtig waren oder Sie die Notation falsch benutzt haben, weil es immer hieß, naja, die Person meint ja das Richtige, dann sitzen Sie da auf einmal mit so einer Ausarbeitung und dann fallen Sie durch. Dann heißt es, nee, der Vortrag war zu schlecht, durchgefallen. Nee, die Ausarbeitung ist unleserlich, durchgefallen. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht, dass Sie dann irgendwann mitten im Studium auf einmal wie mit so einem Holzhammer gesagt kriegen, tut mir leid, aber Sie können Mathematik überhaupt nicht erklären und Sie können das auch überhaupt nicht ordentlich aufschreiben. Das kann niemand lesen. Das möchten wir nicht. Wir möchten, dass Sie das vorher üben und dass Sie vorher ganz viele Rückmeldungen kriegen darüber, wie Sie verständlich Mathematik erklären können, sodass andere Leute verstehen, was Sie meinen, damit das dann später in den Vorträgen und Ausarbeitungen und vielleicht auch in der Abschlussarbeit funktioniert und damit Sie sich da auf das Inhaltliche konzentrieren können. Wenn Sie irgendwann einen Vortrag halten, dann möchte ich, dass Sie nicht mehr drüber nachdenken, wie schreibe ich denn jetzt die Menge hin und wie notiere ich meine Abbildung ordentlich. Das soll dann einfach automatisch funktionieren, sondern dann können Sie sich auf die Mathematik konzentrieren und wie Sie das, was inhaltlich schwierig ist, möglichst gut erklären und wie Sie Ihren Vortrag aufbauen und in welcher Reihenfolge Sie die Sachen erklären, solche Sachen. Naja, aber damit das funktioniert, muss man eben am Anfang sich einmal auf Regeln einigen und sagen, das ist unser Mindeststandard, so gut soll es bitte erklärt sein, so ordentlich und ausführlich muss es hingeschrieben sein. Und wenn es da drunter liegt, unter diesem Mindeststandard und wir nicht verstehen, was Sie meinen oder wenn Sie Notation falsch benutzen, dann gibt es Punktabzug. Und der Punktabzug ist dann einfach nur unser Feedback, um zu sagen, hey, das erfüllt nicht unseren Mindeststandard. Und Sie kriegen ja nicht nur Punktabzug, sondern normalerweise auch eine Erklärung dazu, warum das so nicht okay ist. Vielleicht auch einen Vorschlag, wie es besser geht. Und Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sodass eigentlich unsere Idee ist, in den ersten Wochen für gewisse Dinge Punkte abzuziehen und Rückmeldung zu geben. Und nach ist dann ja die Hoffnung, dass es besser wird, dass es automatisch klappt, dass Sie über manche Sachen gar nicht mehr so viel nachdenken müssen, einfach weil Sie das jetzt eingeübt haben. Und dass es dann Punktabzug eigentlich nur noch gibt, wenn wirklich inhaltlich irgendwas falsch ist. Ein falsches Argument, ein Rechenfehler, irgendwo in die falsche Richtung abgebogen, keine Ahnung, Aufgabe nicht richtig verstanden. Aber halt nicht mehr für diese formalen Sachen. Das ist eigentlich unsere Idee. Wir sind da jetzt am Anfang streng, mit ziemlich strengen Regeln und auch mit sehr detaillierten Korrekturen teilweise, weil wir hoffen, dass sie dann so ziemlich schnell, also im Laufe von ein paar Wochen, das drauf haben. So ausführlich soll das bitte erklärt sein. Wir möchten gern zusammenhängende Sätze lesen. Wir möchten, dass die Notation ordentlich verwendet wird, damit alle verstehen, worüber wir reden. Damit dann dafür kein Punktabzug mehr nötig ist, sondern sie das dann einfach können. Und dann können wir uns auf das Inhaltliche konzentrieren. In der Klausur ist es genauso. Ich vermute, dass noch niemand von Ihnen 180 Mathe-Klausuren gelesen hat. Wenn Sie das mal gemacht hätten und wenn das so gewesen wäre, dass die Hälfte davon einfach unleserlich und unzusammenhängend war und Sie überhaupt nicht verstanden haben, was die Leute wollen, dann wüssten Sie, warum ich ein bisschen Wert darauf lege, dass man ordentlich aufschreibt, verständlich aufschreibt. Sie müssen sich immer vorstellen, dass die Person, die das liest, nicht weiß, was sie denken. Und das heißt, dass das, was sie aufschreiben, verständlich sein muss für die andere Person, ohne dass sie noch was dazu erklären. Das ist der Unterschied zwischen schriftlicher und mündlicher Kommunikation. In der Übungsgruppe oder in der mündlichen Prüfung, wenn sie da was sagen, was noch nicht so hundertprozentig klar ist, dann kann jemand nachfragen. Ich zum Beispiel, wenn das eine mündliche Prüfung wäre, und das haben wir bestimmt auch irgendwann, dann kann ich nachfragen, hey, das habe ich jetzt so und so verstanden. Meinten Sie das so? Und dann können Sie sagen, ah, nein, Entschuldigung, ich meinte das so. Okay, in der Klausur geht das nicht. Da steht es einmal da und entweder stimmt es dann oder ist es verständlich oder eben nicht. Und wir möchten das jetzt mit Ihnen trainieren und lieber ziehe ich in den Übungsaufgaben dann ein bisschen mehr ab und bin dann ein bisschen strenger. Und dafür klappt es dann aber in der Klausur, wenn es drauf ankommt. Wenn es um Bestehen und Nichtbestehen geht oder am Ende sogar um eine Note. Da möchte ich dann eigentlich, dass Sie das drauf haben und da korrigiere ich dann auch gerne ein bisschen großzügiger, weil ich möchte, dass Sie das dann gut hinkriegen. So, das war's. Das war meine kleine Predigt zum Thema, warum ich so pingelig bin. Ich habe gute Gründe dafür. Es ist schon immer so in unterschiedlichen Abstufungen, aber ich weiche auch von diesem Prinzip nicht ab, dass ich lieber am Anfang ein bisschen strenger bin. Und dafür habe ich am Ende dann aber Studis, die den Inhalt gut verstanden haben und die sich gut mathematisch ausdrücken können. Denn alle, die dann später mit ihnen zu tun haben, freuen sich darüber. Sie halten bessere Vorträge, sie schreiben schöner, sie können diese Fähigkeiten, die sie erworben haben, dann ja auch mitnehmen in andere Vorlesungen und schreiben dann da eben auch gut auf und gut verständlich. Und schlampen können sie später immer noch. Es liegen noch Jahre von Mathematik vor ihnen, wo sie fortgeschrittenere Vorlesungen haben und wo sie dann auch ein bisschen schlampig sein können, ein bisschen kürzer und unordentlicher und trotzdem verstehen alle, was sie meinen. Kein Problem, das kommt dann alles später. Aber bevor man schlammt, muss man es einmal richtig können. Das ist jedenfalls meine Auffassung. Und da müssen Sie jetzt leider durch, wenn Sie in meiner Vorlesung sind. Und wenn Sie das nervt, dann seien Sie bitte genervt von mir und nicht von meinen lieben Hiwis und KorrektorInnen und ÜbungsleiterInnen und so. Denn die machen nur das, was ich sage, was ich gerne möchte, was der Mindeststandard sein soll. Wenn sie das also ärgert, dann geht der Ärger bitte in meine Richtung. Okay, in diesem Sinne kommt jetzt wieder die Sendung mit der Maus. Da ist sie und ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!